Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Pflegenotstand im Krankenhaus. Wie Beschäftigte für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Ein Feature von Johanna Tierntal und Nicolas Morgenroth.
Furchtbar. Also man muss es einfach sagen, es war wirklich viel zu tun. Und ich habe jetzt mit meinen Kollegen, mit denen ich gemeinsam Frühdienst hatte, haben wir jetzt echt noch mal so 5 Minuten da gesessen und gesagt, oh, wir können einfach nicht mehr.
Anja Vogt ist eine, die ist schon lange dabei. Sie hat diesen resoluten Schritt einer Frau, die schon viel gelaufen ist in ihrem Leben. Intensivpflegerin. Kommt gerade vom Dienst. Eigentlich hatte sie heute frei.
Aber wie es so ist, Kollegin krank geworden. Ja, dann wird man angerufen und dann kommt man.
Ins Klinikum Neukölln. Ein langgestrecktes Gebäude. Man weiß nicht so recht, wo der Eingang ist. Überall Bauzäune. Es ist Herbst 2020.
Man weiß ja, wie es ist, wenn man mit einem weniger arbeitet. Ja, also springt man ein. Wir sehen überall, jeder erzählt, jeden Abend in den Nachrichten, es ist so wenig Pflege da. Da muss man was tun, sonst hat man in 5 Jahren gar niemanden mehr, der pflegen will.
Auf einer Fahrraddemo, 2 Monate zuvor.
Wenn wir im Urban Klinikum Stationen haben, wo nachts eine Person alleine zuständig ist für 25 bis 27 Patienten, das ist einfach krass. Das ist einfach scheiße und es ist gefährlich. Es ist für die PatientInnen gefährlich und es ist für die Pflegekräfte gefährlich. Also das ist ein gutes Beispiel für so eine Banalität, die halt dafür sorgt, dass einem die Leute wegrennen.
Tobias Mino ist Pfleger in einer Krebsstation. Er rennt nicht weg, er streikt.
Wow, was schätzt du, wie viel sind es? Ich kann mich so schlecht umdrehen mit dem Fahrrad.
300 Pflegekräfte fahren am Brandenburger Tor vorbei.
Schon eindrucksvoll auf jeden Fall.
Auf Fahrrädern kann man so gut Abstand halten. Nur Banner tragen sieht eher abenteuerlich aus.
Was jetzt braucht, ist nicht Applaus und Merci-Schokolade, sondern feste Personalschlüsse, ein Ende des Fallpauschalensystems und eine finanzielle Aufwertung aller Pflegeberufe.
Anja Vogt ist auch dabei.
Also meine Lieblingsforderung ist Abschaffung der DRGs, also des Finanzierungssystems, so wie es im Moment ist in Deutschland, weil das ist ja die Ursache allen Übels. Und wenn das weg wäre, ich glaube, dann würde sich vieles bessern.
Überall steht es, auf Schildern, Bannern und Buttons. Fuck DRG. Fallpauschalen abschaffen. Fall, Fall, Fallpauschale, Fall.
Keine Profite mit unserer Gesundheit.
Aber was ist das eigentlich, Fallpauschalen? DRGs.
Das Fallpauschalensystem DRGs, Diagnosis Related Groups.
Kalle Kunkel hat 2012 als Gewerkschaftssekretär die Streiks an der Charité mitorganisiert. Er schreibt eine Doktorarbeit dazu.
Also die DRGs sind im Kern ein Bewertungssystem für medizinische Leistungen.
Insofern war das so ein bisschen die Idee, gleicher Preis für gleiche Leistung. Also ob jetzt die Geburt in Hamburg ist oder im Bayerischen Wald, das sind dann so etwa, ich glaube, 2000 Euro etwa, was dann ein Krankenhaus bei den Kassen abrechnet.
Boris Augurski. Als Ökonom hat er die German DRGs von Anfang an begleitet.
Es ist eine bestimmte Art und Weise, medizinische Leistung zu bemessen. Und zwar, indem man die medizinische Leistung definiert als eine bestimmte Behandlung für eine bestimmte Diagnose. Das hat dann immer so einen Code, was eine Mischung aus Zahlen und Buchstaben ist. Und dieser Behandlung bzw. Diagnose, der wird ein Preis zugewiesen, also ein Eurobetrag.
Also man wollte definitiv damit erreichen, die Krankenhäuser in den Wettbewerb miteinander stärker zu schicken, das Krankenhaus dazu anreizen, zu sagen, okay, ich habe für einen Fall einen gegebenen Erlös. Und jetzt wäre ja die Aufgabe, vor allem die Kosten so zu senken, dass auch für das Krankenhaus was übrig bleibt. Also man macht einen Anreiz, möglichst kosteneffizient zu arbeiten.
Genau, es gibt mehrere Hebel, an denen man ansetzen kann. Der erste und primitivste ist Personalkosten senken durch Outsourcing und Lohndumping. Der zweite Hebel ist natürlich der Personalabbau. Das dritte ist Arbeitsverdichtung für alle. Und es ist gleichzeitig aber was, also wo ein ganzer Berufsstand ja, seit 30, 35 Jahren systematisch abgewirtschaftet wird.
Also zunächst kann man sagen, super gemacht. Denn, liebe Krankenhäuser, ihr habt hier wirklich viel Effizienz erreicht. Denn eins muss man sagen, die Krankenhäuser in Deutschland sind günstig. Wenn Sie schauen, was kostet ein Fall? Da sind wir sozusagen fast Weltmeister. Also das geht fast wie im Fließband zu. Wir in Deutschland haben das dann eben perfektioniert und haben dann 100% der gesamten Leistungen nach den Fallpauschalen gemacht.
Fabrik beschreibt eigentlich, wie wir da jeden Tag arbeiten. Ja, also es ist so eng getaktet. Also Patient steht echt nicht mehr im Mittelpunkt.
August. Silvia Habekost ist beschäftigt mit Strukturaufbau. Sie sitzt eigentlich nicht gerne. Heute trotzdem. Laptop auf dem Tisch, die Sitzbank voller Flyer und Broschüren. Im OP wacht sie als Anästhesiepflegerin über die Narkose der PatientInnen.
Es werden halt OPs gemacht, wo man sich dann oft denkt, sie hätte einfach noch eine Woche schön zu Hause bleiben können und sich verabschieden und nicht hier dann noch, ne, mit 96 hier in OP gezerrt werden, wo sie dann halt nichts mehr davon hat. Oder Geburtshilfe. Das Krankenhaus bekommt mehr Geld, wenn sie einen Kaiserschnitt machen, als wenn sie eine natürliche Geburt machen. Wird das jetzt gemacht, weil das das Richtige ist für das Kind und für die Frau? Oder wird es gemacht, weil man es besser abrechnen kann, weil man es auch besser planen kann? Ne? Aber Behandlungen, die aufwendig sind, die aber besser für den Patienten wären, da macht das Krankenhaus miese.
Könnt ihr mich jetzt hören?
Ja, ich könnte mich auf jeden Fall hören.
Strukturaufbau. Das heißt, die Kolleginnen gewerkschaftlich organisieren, mit ihnen diskutieren. Wegen Corona alleine vor dem Laptop. Ein heißer Herbst steht an, mit Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.
Dadurch, dass wir halt so eine tatsächlich doch Aufmerksamkeit bekommen haben und letztendlich auch noch kriegen, ja, also sind halt auch ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich sensibilisiert und einfach auch sauer. Ne? Also weil, ne, die schütten Milliarden in Unternehmen rein, wie die Lufthansa und was weiß ich nicht noch alles, ja. Und wir denen letztendlich den Arsch gerettet haben, ja, sollen wir da leer ausgehen? Und die Stimmung ist gerade auch so, dass wir einfach mal richtig angenervt sind.
Im Online-Treffen geht es um die Streikvorbereitung.
Mach doch mal den Anfang kurz. Hier, Michelle, schreib mal kurz deine Station auf und dann schreib mal die ersten 5 Namen auf, die dir einfallen.
Meine erste Einstiegsfrage war, gefällt dir die Pflege so, wie sie jetzt ist? Bist du zufrieden? Würdest du was ändern? Und wenn ja, was?
Es geht nicht nur um mehr Lohn. Silvia Habekost und die anderen wollen keine Finanzierung nach Fallpauschalen mehr. Für eine Petition sammeln sie Fotos von Beschäftigten aus ganz Deutschland.
Ich habe das jetzt so gemacht, vielleicht sieht man das hier. Die gelb sind, sind Verdi-Mitglieder. Ja, da arbeite ich dran. Also der Orga-Grad ist jetzt, denke ich mir, so bei 40% ungefähr.
Fallen dir sonst noch weitere Leute ein, Michelle? Benni ist bei dir auf der Station?
Ne, es gibt Jerry, der ist vom Krankentransport.
Die wäre es jetzt. Das ist
der sozusagen schon berufsmäßig so umtriebig.
Außer in der letzten Tarifrunde haben wir den OP eigentlich immer lahmgelegt. Und das würden wir auch über mehrere Tage machen. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich niemanden, der es gesagt hat, die streiken nicht mit. Also Zeit der Bescheidenheit ist jetzt echt vorbei. Ja. Schon lange.
Streiks an Krankenhäusern sind anders als in der Fabrik. Aufwendiger. Sensibler. Niemand will PatientInnen gefährden. Deshalb waren Pflegestreiks lange keine Option, bis die Beschäftigten keine Wahl mehr hatten. Ulla Hedemann, Kinderkrankenpflegerin.
2004 ist die Charité aus dem Arbeitgeberverbund, es war ja damals auch eine schwierige finanzielle Situation für die Charité und deswegen sind sie da ausgestiegen, um Haustarife zu machen, weil damals waren Haustarifverträge meistens schlechter und deswegen sind sie 2004 raus.
2004 führt die rot-grüne Koalition die Fallpauschalen ein. Sofort tritt die Berliner Charité, wie viele andere Kliniken in den nächsten Jahren, aus dem kommunalen Arbeitgeberverband aus. Die finanzielle Lage ist schlecht. Die Lohnkosten sollen sinken. Günstigere Haustarife ersetzen den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Im öffentlichen Dienst haben ja meistens die anderen praktisch für uns mitgestreikt. Das ging ja dann nicht mehr, dadurch, dass wir im Haustarifvertrag waren.
Ulla Hedemann wirft sich 2010 in die Streikvorbereitung. Sie ist da gerade erst mit ihrer Ausbildung fertig.
Und da waren eben viele Diskussionen darum, wie kann man auch im Krankenhaus streiken? Was müssten wir denn tun, damit wir niemanden gefährden?
Die Idee? Vor dem Streik wollen sie mit der Klinik verhandeln, wie viel Personal es für den absolut notwendigen Betrieb braucht. Eine Notdienstvereinbarung.
Und dann war die Überlegung, naja, gut, um niemanden zu gefährden, wäre es gut, wenn kein Patient da wäre.
Also auf den Stationen, die bestreikt werden sollen. Das kündigen die Streikenden rechtzeitig an. Dafür verpflichtet sich die Klinik, die PatientInnen dort zu verlegen oder wenn möglich gar nicht erst anzunehmen. Es funktioniert besser als gedacht.
Generell diese ganze Streikwoche, die wir hatten, war wahnsinnig intensiv für alle. Also einmal für die Streikenden selber, weil es eine völlig neue Erfahrung war, ein völlig neues Selbstverständnis, auch so dieses ich selber kann was bewegen. Ich kann wirklich streiken gehen, was ich die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht konnte. Also nicht richtig. Ich kann streiken, ich kann mein Recht voll und ganz wahrnehmen. Ja, das war wahnsinnig nervenaufreibend, aber auch wahnsinnig toll.
In den nächsten Jahren geht es nicht nur um Löhne. In mehreren Tarifrunden erstreiten die Pflegekräfte auch mehr Personal. 2017 kehrt die Charité zurück in den kommunalen Arbeitgeberverband, damit es wieder ruhiger wird im Haus, meint Ulla Hedemann.
Und dann nahmen die Aktivitäten ziemlich an Fahrt auf.
Das ist wieder Kalle Kunkel, der Gewerkschafter.
Wir hatten dann in der Folge Auseinandersetzungen in Baden-Württemberg, in Saarland und dann eine ganz große in Nordrhein-Westfalen an den beiden Unikliniken in Essen und Düsseldorf Nord.
2018 war das.
Die sind dann halt in eine relativ lange Streikauseinandersetzung gegangen. Ich glaube, es waren zum Schluss 11 Wochen in Düsseldorf, was wirklich sehr lange ist für einen Krankenhausstreik.
Und dann? Mitten im Streik tagt die Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf.
Und da waren 5000 Pflegekräfte und 2 streikende Standorte anwesend und haben die da ganz schön rund gemacht. Und dann kam halt irgendwann Eckpunktepapier des Ministeriums, in dem gesagt wurde, wir lösen die Pflege aus den DRGs raus.
Hört man die Gitarre?
Das sind für mich alles Hinweise darauf, dass die Hegemonie bröckelt.
Ich kam auf die Station, alle Betten belegt. Die Gemüter sind erregt, für Veränderung zu spät. Doch so kann's nicht weitergehen, nein, es muss etwas geschehen. Sei dabei, wenn wir auf die Straße gehen. Mehr Personal gegen Arbeitsqual. Wir wollen lernen mit Vernunft.
Die Idee dahinter war ja, wenn jetzt Pflege außerhalb der DRGs finanziert wird und jede Pflegestelle finanziert wird, dann können ja die Häuser einstellen ohne Ende. Sie haben ja jetzt nicht mehr diesen finanziellen Druck. Aber es ist ja niemand da, den sie einstellen können. Das muss man sich mal klar machen. Die würden ja vielleicht sogar alle gerne einstellen. Aber es gibt gar nicht genug Personal. Also es hat sich in meiner Arbeitswelt nichts dadurch geändert.
September 2020. Anja Vogt steht auf der Kundgebung am Bahnhof Friedrichstraße, Berlin-Mitte. In der Hand die Notizen für ihre Rede. Vielleicht braucht sie die gar nicht. Dieselbe Rede hat sie schon einmal gehalten. Seitdem hat sich nichts geändert, sagt sie. Im Gegenteil. Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Personaluntergrenzen in der Pandemie ausgesetzt. Und die kommunalen Arbeitgeber haben bei den laufenden Tarifverhandlungen eine Nullrunde angeboten. Für 3 Jahre.
Also Corona hat halt zwischenzeitlich noch mal deutlichen Fokus auf den Gesundheitsbereich natürlich gelegt. Und das ist jetzt noch mal viel deutlicher geworden als vorher. Dieser Kontrast zwischen Klatschen und Spucken, so hat es heute ein Kollege auf dem Streik genannt. Erst Klatschen, dann Spucken, weil es sich so anfühlt, wenn man, wie jetzt in den Tarifverhandlungen zum TVÖD, einfach nichts angeboten bekommt für das, was man jeden Tag leistet.
Das ist wieder Tobias Mino. Wir sind ihm vorhin schon begegnet.
Keine Profite mit unserer Gesundheit!
Auf seinem alten Lastenrad folgt er der Demo zum Kudamm. Dort tagt dieses Jahr die Gesundheitsministerkonferenz.
Ich bin früher auch nicht streiken gegangen, weil mein Lebensmittelpunkt ist nicht meine Arbeit. Ich habe noch ganz andere Sachen, die mich erfüllen und die mir Kraft geben. Und dass es aber auch so weit ist, dass meine eigene Arbeit mich krank macht, dann habe auch ich keine andere Wahl mehr, als auf die Straße zu gehen.
1, 2, ja, okay. dann hörte man immer wieder in diesen Krisenzeiten, ja, Gesundheit zu 100% Vorrang, Gesundheit steht vor allem anderen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen verlogen, weil das ist überhaupt nicht wahr. Also die Gesundheit steht nicht im Fokus. Denn was hat dann immer Vorrang? Bei uns hat Vorrang in der Gesundheitspolitik Wettbewerb, Marktlogik. Es geht um Gewinne zu erzielen, es geht Aktionäre zufriedenzustellen. Es gab viel Applaus für uns. Ich gehöre ja zu einem systemrelevanten Beruf. Applaus heilt niemanden.
Kapitalismus raus aus der Klinik!
Kapitalismus raus aus der Klinik!
Man hatte eben auch in den 80er Jahren im gesamten Gesundheitswesen vor allem
Boris Augurski, der Gesundheitsökonom,
sage ich mal, Krankenhäuser und auch andere Einrichtungen mehr so über so eine Art Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Da waren halt Kosten, die wurden nachgewiesen, da wurden sie bezahlt und fertig.
Das heißt im Klartext, Gewinne waren verboten.
Und wieder Kalle Kunkel.
In dem ganzen System konnten Gewinne gar nicht vorkommen. Also das war sozusagen logisch ausgeschlossen.
Man merkte dann bald, da kommt man an eine Grenze. Denn wenn sie irgendwann Kosten nicht kontrollieren, dann laufen die auch sozusagen über.
Ab 1985 war es für Krankenhäuser erstmals möglich, Gewinne zu machen. Wer unter seinem Budget blieb, durfte den Rest behalten.
Das Interessante ist, dass die Notwendigkeit von diesen Reformen immer damit begründet wurde, dass es eine sogenannte Kostenexplosion gäbe im Gesundheitswesen insgesamt und in den Krankenhäusern insbesondere. Diese Kostenexplosion hat es in der Form nie gegeben. Was es allerdings gab, und das ist sozusagen ein Teil des Problems, ist, dass ab den 90er Jahren spätestens die Löhne sanken.
Jetzt wird es kompliziert.
Also der Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt, die sogenannte Lohnquote, sank. Das führte dazu, dass tatsächlich die Beitragssätze für die Sozialversicherung, also insbesondere für die Krankenversicherung, gestiegen sind.
Die Löhne sanken, die Gesundheitskosten blieben ähnlich hoch. Also mussten die Beiträge zur Krankenversicherung steigen.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass es eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen gab, sondern damit, dass wir ein Problem bei der Entwicklung der Löhne hatten. Und dieses Problem wurde aber immer verschoben. Also sozusagen, man hat immer so getan, als hätte diese Beitragssatzentwicklung was mit dieser Kostenexplosion zu tun. Was natürlich eine perfide Strategie ist, dass man sozusagen schon einen Effekt von neoliberalen Politiken, nämlich das Sinken der Lohnquote, benutzt, um dann noch weitere neoliberale Politiken begründen zu können.
Das hat dann dazu geführt, dass man so Anfang der Nullerjahre sich entschlossen hat, ein Fallpauschalensystem einzuführen. Das bedeutet, es gibt einen Krankenhausfall, der wird definiert, zum Beispiel Blinddarm wird entfernt oder eine Geburt. Und für diesen Fall kriegt jedes Krankenhaus das gleiche Geld.
Für jeden Fall gibt es jetzt einen festen Betrag von den Krankenkassen. Wenn das Krankenhaus darunter bleibt, macht es Gewinne. Wenn es mehr ausgibt, hat es ein Problem.
Ja, da muss man wirklich sagen, das war der volle Einschlag der neoliberalen Deutungshoheit. Naja, und dann ist es leider halt so, dass man sagen muss, dass Rot-Grün halt wirklich ein klassischer Fall von progressivem Neoliberalismus waren, wo die Akteure sich unglaublich darin gefallen haben, diese ganz vielen smarten Ideen, also da geht es dann immer um Selbstverwaltung und Selbstbestimmung und den Systemen mehr Autonomie überlassen und so weiter. Und aber dass dahinter eine ganz knallharte Kommerzialisierungstendenz steckte, haben die vielleicht gesehen, aber dachten vielleicht, das ist smart.
Neoliberalismus heißt viel. Vor allem, dass der Staat sich aus der gesellschaftlichen Gestaltung zurückzieht. Dann müssen Krankenhäuser woanders Geld für Neubauten oder neue medizinische Apparate auftreiben.
Also ein Krankenhaus kann jetzt sagen, ich leihe mir das Geld bei der Bank und zahle der Zinsen. Oder das Krankenhaus sagt, oh, da habe ich irgendeinen privaten Kapitalgeber, vielleicht einen Fonds, was auch immer, Investor, der stellt es zur Verfügung, will aber auch was. Wenn Sie diesen Weg offen halten wollen, dann müssen Sie natürlich Gewinne ermöglichen. Also Gewinne ist irgendwie immer so eine Art Vergütung dafür, dass jemand Kapital bereitstellt.
Diese Privatisierung hat dann aber mit der Einführung der Fallpauschalen massiv zugenommen, sodass inzwischen die Privaten die meisten Häuser haben in Deutschland. Also wir haben 37% der Häuser sind in privatem Besitz, sodass die öffentlichen Häuser inzwischen tatsächlich den kleinsten Anteil haben.
wenn halt die Bundesländer nicht die Investitionen voll finanzieren, was der Fall ist, dann brauche ich halt entweder von Banken Fremdkapital oder von Investoren Eigenkapital. Ja, also man wird ja eigentlich da rein gezwungen.
Der Neoliberalismus ist im Gesundheitssystem eingezogen. Der Name dafür sind die DRGs, die Fallpauschalen.
Der zweite Streiktag im September. Silvia Habekost hat es geschafft. Von unzähligen Online-Treffen zu einer Bühne mit gutem Sound.
Vor über 20 Jahren wurde begonnen, dieses Krankenhaussystem umzubauen. Patientinnen wurden zwar zu Kundinnen, aber eigentlich wurden sie zu Fällen degradiert. Es kam nicht mehr darauf an, sie so zu behandeln, wie es für sie gut wäre. Sie waren nur noch gut dafür, möglichst viel Erlös zu erzielen.
Krankenhausbeschäftigte aus ganz Deutschland stehen auf dem Kudamm. 100 Meter weiter tagt die Gesundheitsministerkonferenz. Erste große Transparente mit Fotos von Pflegekräften werden entrollt. Das ist die Petition, an der Silvia Habekost seit Monaten mitarbeitet.
Das System der Fallpauschalenfinanzierung ist nicht reformierbar. Es muss abgeschafft werden.
Für höhere Löhne kann man streiken. Aber die Abschaffung der Fallpauschalen ist eine politische Forderung. Dafür zu streiken ist schwierig in Deutschland. Einfacher ist eine Fotopetition.
So, ich frage mal in die vier Ecken, sind denn jetzt alle von unseren schönen Transparenten schon im Gebrauch und verteilt? Oder sind da noch Transparente, die Trägerinnen und Träger suchen?
Wer die Fallpauschalen abschaffen will, hat sich fotografiert. Diese Bilder sind auf lange weiße Transparente gedruckt.
Genau, da hinten in der Ecke sind noch welche, also zu eurer Rechten, zu meiner Linken. Und da hinten an der Ampel sind auch noch welche. Das sind nämlich irre viele, die wir da gemacht haben.
Und nun sind wir auf diesen Transparenten, die ihr gerade haltet, über 12.000 Kolleginnen und Kollegen für ein besseres Gesundheitssystem.
Und dann kommt Jens Spahn. Der Gesundheitsminister läuft durch das Spalier der 12.000 Fotos bis zur Bühne.
Das war immer eine Forderung von Verdi. Kein Sparen in den Krankenhäusern mehr zulasten der Pflege gilt seit dem 1.1. Forderung umgesetzt. Kann man ja auch wahrnehmen, vielleicht mal in der Diskussion. Und eben auch Pflege an Ihrer Seite. Ich wollte Ihnen gerade sagen, ich bin an Ihrer Seite. Wenn Sie es nicht mögen, nehme ich das mit. Ich bin trotzdem an Ihrer Seite und kämpfe weiter für diese Themen, wie wir es in den letzten 2 Jahren gemacht haben.
Die Reden fand ich vom Gesundheitsminister eigentlich eine Unverschämtheit. Er rüttelt kein bisschen an den Fallpauschalen, die dafür verantwortlich sind, dass die Krankenhäuser nur sparen und das auf den Knochen der Belegschaft.
Er hat sich hingestellt und euch gesagt, kündigt doch, wenn es bei euch beim Arbeitgeber nicht gefällt, dann geht doch zum Nächsten. Ich sage, was ist das denn für eine Methodik? Nein, das, was ich rausgehört habe, und das will ich euch jetzt mitgeben, organisiert euch. Ihr seid diejenigen, die es verändern können.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaften verständigten sich in Potsdam auf einen Tarifkompromiss. Extra Zuschläge gibt es für Pflege- und Klinikpersonal.
Die höchste Steigerung gibt es für Pflegekräfte. Mit allen Zulagen bekommen Pflegekräfte insgesamt 8,7% mehr, in der Intensivpflege sogar 10%.
Und dann auf einmal gab es ja dieses Angebot. Ja, da habe ich auch gedacht, oder das ist ja das, was rausgekommen ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Manchmal denke ich, so Druck der Straße reicht vielleicht doch. Da finde ich den Abschluss wirklich bemerkenswert für die Zeit. Also für die Pflege am Bett ist mehr rausgesprungen, für die Intensivpflege. Aber das ist im Maximum für eine vollzeitbeschäftigte Intensivpflegekraft das ist fast 10% Lohnerhöhung, wenn alles dann zusammenkommt. Und es ist schon ein ordentlicher, was Ordentliches, sag ich mal.
Anja Vogt ist auf dem Weg nach Hause, Herbstlaub. Es ist ein schöner Tag.
Aber mittlerweile ist das wirklich das Geld so im Fokus. Es geht um Abrechnungsfragen, es geht darum, wie lange Patienten liegen, wann lohnt sich eine Beatmung finanziell, wie lange muss sie sein, damit sie noch mehr Geld abwirft. Es sind ganze Bereiche in Krankenhäusern geschaffen worden, die gab es vor 20 Jahren gar nicht. Ganze Abteilungen, die sich nur mit Abrechnung beschäftigen, die sich nur damit beschäftigen, wie schreibe ich welche Diagnose, wie, wo, wann, hin, damit es noch ein bisschen mehr Geld bringt. Und das finde ich, ist ein absolutes No-Go.
Und das ist jetzt die effiziente Kostenkontrolle im Gesundheitswesen. Das ist wirklich verrückt.
Und beim DRG-System, also dem Fallpauschalensystem, merken wir eben inzwischen, die Kollateralschäden sind durchaus relevant und wir müssen nachdenken, wie es weitergeht.
Mecklenburg-Vorpommern will die Kinderkliniken aus den Fallpauschalen lösen. Und Schleswig-Holstein denkt über eine Grundfinanzierung nach. Auch Jens Spahn will eine größere Reform des Gesundheitssystems. Nach der Pandemie, nach der Bundestagswahl. Und auf eine Diskussion über mehr Selbstkostenfinanzierung könnte er sich einlassen, sagt er. Zumindest theoretisch, sagt er.
Meines Erachtens wird der Druck auf das System in den nächsten Monaten und Jahren massiv zunehmen. Die Auseinandersetzung, die jetzt geführt werden muss, ist eigentlich ein Kulturkampf um die Frage, halten wir es für sinnvoll, über Profitanreize unsere Daseinsvorsorge zu steuern? Und das ist die Debatte, um die es geht.
Wenn man Gewinne erzielen kann, dann setzen die den Anreiz, dass sich Personal und die Sachmittel ja möglichst effizient einsetze. Weil ich möchte ja, dass viel übrig bleibt. Und dieser Anreiz, den würde ich schon gern mitnehmen. Deshalb finde ich, ist es okay, wenn man Gewinne ermöglicht.
Keine Feuerwehr, keine Bibliothek, keine Schule muss Gewinn erzielen. Warum Krankenhäuser? Warum muss man mit der Krankheit von Menschen Gewinne machen? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Gar nicht. Ich finde, die Zeit fehlt mir für alles. Für den Patienten, für meine Arbeit, auch für mich selber mal eine Pause zu machen. Das ist alles nicht drin. Und ich bin ja schon eine Weile im Beruf und es war vor 30 Jahren war das halt anders. Da war ich viel entspannter. Ich kann mich nicht an Dienste erinnern, wo ich völlig erschöpft nach Hause gegangen bin. Und das ist jetzt eher der Normalzustand als die Ausnahme.
Anja Vogt steht an der Haltestelle. Kurz bevor der Bus kommt, holt sie ihre Maske raus.
Gerade so junge Kollegen, das hat mich echt begeistert, dass viele junge Kollegen gesagt haben, nee, wir müssen da jetzt was machen und so. Also ich fand das toll, weil das kenne ich noch anders, wo du mit drei Leuten beim Bahnstreik vor der Haustür gestanden hast hier. Insofern, da tut sich was, da bewegt sich was.
Das war das Feature von Johanna Tierntal und Nicolas Morgenroth über den Pflegenotstand in Krankenhäusern und wie Beschäftigte sich dagegen wehren. Es sprach Inka Löwendorf, Technik Thomas Monajan, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Carsten Burtke.